Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Seit vielen Jahren ist er als Unternehmer aktiv, mit klaren Schwerpunkten auf den Bereichen Executive Search und Headhunting, als Co-Founder und geschäftsführender Gesellschafter der ESE Executive Search Excellence GmbH, sowie auf dem Aufbau innovativer Recruiting- und Employee-Journey-Strategien für Unternehmen im gehobenen Mittelstand und bei Startups, als Inhaber von Gain Talents. Als zweifacher Buchautor und Host des Gain Talents Podcasts mit über 420 Folgen in 5 Jahren gilt er in Deutschland als anerkannter Recruiting- und HR-Experte. Darüber hinaus engagiert er sich als Angel-Investor in vielversprechenden HR-Tech-Unternehmen und treibt so die Weiterentwicklung moderner Personalarbeit aktiv mit voran. Herzlich willkommen im Ja-Klar-Podcast, Hans-Heinz Wiesotzki. Hans-Heinz, du hast dein zweites Buch veröffentlicht. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Der Titel lautet Die perfekte Employee Journey und Experience. Ganz ehrlich, unter uns zwei Pfarrersbrüdern, sowas gibt es doch gar nicht. Oder in welcher Welt lebst du, in der ich nicht unterwegs bin?
Ja, gute Frage, lieber Stefan. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich hier bei dir sein darf. Ist ja schon ein bisschen her, dass wir uns mal ausgetauscht haben. Deswegen vielen lieben Dank dafür. Also ich habe da 3 Antworten drauf, tatsächlich. Das erste ist, stimmt, was ist in der Realität schon perfekt? So, ich bin aber der Meinung, wenn wir Perfektion so ein bisschen als Orientierung für uns nehmen und nicht als Zustand verstehen, ja, dann wird's so eigentlich interessant. Und die perfekte Employee Journey und die Experience ist keine Utopie, sondern das ist ein Anspruch. Ne? Also wie nah kommen wir eigentlich an das heran, was Mitarbeitende hoffentlich erleben sollten und nicht nur das, was auf dem Papier steht. Ne? Weil ich glaube, wenn Unternehmen das mal, dieses Konzept der Journey ernsthaft anfangen zu verstehen und auch zu gestalten und nicht nur zu verwalten, ja, dann wird es vielleicht nicht perfekt irgendwann, aber sie wird bedeutend besser. So, und das zweite ist eben natürlich, das ist im Sinne eines, ich sag mal, statischen Idealbilds, ja, zu verstehen. Und für mich ist es eine Haltung und ein System mit Prozessen und Verantwortlichkeiten. Und diese Journey muss eben kontinuierlich verbessert werden, ja. Und in meinem Buch geht es ja nicht um Perfektion, sondern um Bewusstheit schaffen, ja, Mindset-Fragen. Damit in jedem Touchpoint, den du hast, ähnlich wie damals bei der Candidate Journey, meinem ersten Buch, diese Touchpoints zwischen Mitarbeitenden und Organisationen so gestaltet werden, dass es eigentlich Sinn und Orientierung und auch Motivation schafft, ja, und stiftet. Und der dritte Punkt, den ich da noch machen möchte, ist, Perfektion ist ja auch kein Zustand an sich, ja, aber es definiert auch jeder Mensch und jede Organisation den Begriff Perfektion anders, ja. Und so dieses Streben nach Perfektion, ja, das ist ja auch da eine Frage des Anspruchs. Und ich sage immer, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir da irgendwie hinwollen, dann landen wir hoffentlich nicht im Mittelmaß, sondern dann sagen wir, okay, wo können wir vielleicht nochmal den extra Weg, die extra Meile gehen, um es einfach besser zu machen. Denn mit Mittelmaß, ich glaube, da bist du auch bei mir, wird es heute schwer, auch an einem guten Employer Branding zu arbeiten. Um sich dann auch gegenüber meinem regionalen, branchenspezifischen oder auch mittlerweile internationalen Wettbewerb abzuheben als Unternehmen. Ja.
Und wer von euch jetzt denkt, das will ich mir genauer anschauen, gute Nachricht. Wir verlosen am Ende dieser Episode ein Exemplar von Hans-Heinz neuem Buch Die perfekte Employee Journey und Experience. Mitarbeitende langfristig binden, Zufriedenheit erhöhen und Performance sichern. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dieser Episode dran. Da erfahrt ihr, wie ihr mitmachen könnt. Absolut. Und danke für die, wie ich finde, sehr, sehr zielführende Einordnung auch, um dein Buch auch gleich direkt so ein bisschen zu Beginn meiner Show hier ein Stück weit einordnen zu können. Wir haben schon gesagt, dass wir am Ende auch auf jeden Fall ein E-Book verlosen, ne?
Genau.
Und ich kenne bis dato tatsächlich auch, wir machen die Aufgabennahme jetzt hier Mitte Oktober, ich kenne tatsächlich auch nur das Inhaltsverzeichnis, weiß aber ganz genau, kenne das alte Buch von dir, der Candidate Journey, hab ja selber auch mal für eine kleine Firma gearbeitet, wo wir uns das Thema Candidate The Journey auch ein bisschen näher angeschaut haben und auch sehr, sehr viel über Touchpoints, Moments that matter, ne? Und das war auch immer sehr in die individuelle Mitarbeitendenperspektive haben wir uns reinversetzt. Und ich glaube, so dieser, den Anspruch zu haben, die Orientierung, wir wollen das irgendwann mal für uns perfekt haben. Ich glaube, das werden wir nie erreichen, aber du hast das Thema Mittelmäßigkeit auch mit reingebracht. Da stimme ich dir wirklich zu 100% zu. Das ist etwas, was ich beobachte, wenn ich in externen Mandaten unterwegs bin, dass da tatsächlich der Anspruch an eben diese Employee Experience oder dieser Anspruch an meine Mitarbeitende gehen morgens und abends mit tollen Momenten aus dieser Organisation raus. Ich glaube, Hans-Heinz, da können wir in 50 Jahren nochmal wieder einen Podcast machen. Absolut. Und wir werden wahrscheinlich immer noch ein Stück weit Mittelmäßigkeit beobachten. Deswegen ist es natürlich ein super Ansatz, sich das als Orientierung zu nehmen, um diese eine Nasenlänge den anderen gegenüber irgendwie in der Pole-Position zu sein. Also das wäre das, was ich jetzt sozusagen kurz da rein interpretieren würde. Ja.
Es ist letzten Endes auch ein Potpourri von Beispielen und Möglichkeiten, wie man es machen kann. Es ist ja keine sklavische Erklärung, das musst du jetzt aber machen, sonst bist du out of the game. Ja? Sondern wir haben ja viele Praxisbeispiele. Übrigens wir, by the way, das Buch habe ich nicht alleine geschrieben, das habe ich zusammen mit der lieben Johanna Barth geschrieben. Sie ist Professorin in Reutlingen und sie forscht zum Thema New Work. Und wir haben quasi für jede Employee Journey Phase haben wir das Thema New Work, Hybrid, Remote Work haben wir mit einfließen lassen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein hilfreicher Hinweis, gerade auch, weil das Thema ja ziemlich unter Beschuss steht, so seit anderthalb Jahren. Neumodischer Quatsch, was soll das alles? Warum? Ja, also wenn die Vergangenheit doch eins bewiesen hat, ist, ich glaube, das geht nicht mehr weg, ja, sondern das wird eher noch wichtiger, um auch an deiner Arbeitgeberattraktivität zu arbeiten. Und alle, die das wegschieben, die werden Probleme haben, die richtig guten Talente in der Zukunft zu halten. Und deswegen haben wir es ganz bewusst mit reingenommen, ja.
Das finde ich gut. Mit der Johanna Barth stand ich auch schon mal im Austausch. Ich kann überhaupt gar nicht mehr beziffern, warum es dann zu einer Podcast-Aufnahme nicht gekommen ist. Das kann natürlich einfach, das passiert schon mal. Ich meine, du bist auch Podcaster, du hast nochmal doppelt so viele Episoden wie ich auf den Markt gebracht mit deinem Gain Talents Podcast, Hans-Heinz. Da manchmal passieren Terminkoordinierung, funktioniert dann halt einfach nicht. Ne? Aber da ist null böses Blut, im Gegenteil. Ja. Ich weiß, dass sie da eine sehr, sehr, auch im wissenschaftlichen Kontext, eine sehr valide Stimme hat zu diesem Thema. Und ich glaube auch, das ist gekommen, um zu bleiben, ne? Und viele wollen das halt einfach nicht wahrhaben und das ist halt einfach schon mal ein Basic, sich der Realität zu stellen und wissenschaftliche Modelle auch einfach mal mit heranzuziehen. Und die gibt es ja mittlerweile auch schon zu New Work, ne? Und es gibt wirklich Engagement-Codices und was es nicht alles dazu gibt.
Produktivität, ne?
Ich wollte gerade sagen auch, das ist nicht immer, also immer dieses...
Keine wissenschaftliche Studie, die belegt, dass Tätigkeiten im Office eine höhere Produktivität mit sich bringen versus Tätigkeiten im Homeoffice. Ja. Am Ende des Tages ist das aus meiner Sicht immer eine Frage der Führungskultur. Und die Angst, die da ja immer mitschwingt bei Führungskräften, ist Kontrollverlust. Es geht nur um Ängste. Es geht gar nicht um rationale Dinge in der Vielzahl. Die meisten sagen, ja, unsere Kultur leidet darunter. Ja, aber warum? Weil sie sich nicht genug darum kümmern, wie kann ich eine gute Kultur aufbauen, weil wir Homeoffice und Remote Work erlauben. Sondern immer zu sagen, nee, es ist einfacher, bei uns sich in der Kaffeeküche zu treffen und auszutauschen. Das ist der einfache Weg. Aber das ist nicht der Weg für die Zukunft, glaube ich.
Und diese Kaffeeküche-Geschichte, ne? Ganz ehrlich, also wenn ich mich an die Kaffeeküchen zurückerinnere, wo ich auch als Angestellter unterwegs war und ich war dann meistens in leitenden Funktionen als HR-Chef, soll ich dir was sagen, Hans-Heinz? Glaubst du wirklich, dass die meisten Leute sich da mit mir in der Kaffeeküche ausgetauscht haben? Nee, da musste ich auch erstmal vorher wirklich viel Arbeit leisten, dass die mir vertrauen, dass wir da eine Vertrauenskultur aufgebaut haben und dann hat das funktioniert, aber es hat genauso auch so gut remote funktioniert, auch noch weit vor Corona, weil ich ein internationales Team hatte und mich meine bulgarischen Kolleginnen immer irgendwie angerufen haben über modernste Technologie, also Microsoft Teams oder Zoom oder solche Dinge waren für uns schon vor Corona total normal und mir braucht auch keiner von den CEOs von den großen Firmen erzählen, dass das was mit Produktivität hat, weil du sagst es gibt keine Studie, die das Gegenteil beweist, sondern eher wenn ich die Menschen da packe, wo sie wirklich sind, also lebensphasenorientiert, dann bin ich wieder bei einer Journey, ja, bei einer Phase. Ja. Dann schaffe ich es normalerweise, die für mich richtigen und passenden Talente auch zu attraktivieren oder zu attrahieren. Ne? Und dann brauche ich auch keine großen Suchzyklen machen, weil die ziehe ich dann irgendwann magnetisch hoffentlich an. Was auch wieder so eine Art perfektionistischer Zustand wäre, in dem sich keine Firma, glaube ich, befindet aktuell.
Abgesehen davon, wir müssen ja einfach auch die Realität für uns vor Augen führen. Und wir sehen das auch bei uns in der Personalberatung, selbst im Führungskräfteumfeld. Die Menschen haben sich seit der Pandemie auch ihr Lebensmodell danach ausgerichtet. Ja, und warum willst du dir die Top-Talente dann sozusagen oder dich gegen diese verschließen, nur weil die ihr Lebensmodell darauf geändert haben? Ja, und dann hilft es ja auch nichts, wenn du als Unternehmer oder als Führungskraft sagst, ja, aber wenn die bei uns arbeiten wollen, dann müssen sie sich eben wieder ändern. Nicht weiter. Das ist aus deiner Sicht vielleicht okay, aber es hilft dir nicht.
Nee, und genau das ist, glaube ich, so der Kasus Knactus, ne? Dass man sich dann auch in die Menschen versucht reinzufühlen, dass man den eigenen Organisationskontext hinbekommt. Nimm uns doch mal bitte kurz mit auf eine eigene Journey in dein Buch, lieber Hans-Heinz. Du hast jetzt schon angemerkt, Johanna Barth ist mit dem Thema New Work mit drin, aber lass uns doch mal so ein bisschen durch die Phasen durchgehen, durch diese Journey. Womit startet das Ganze? Wo befinden wir uns ungefähr in der Mitte? Kann man das überhaupt sagen? Und womit endet das Ganze?
Ja, also das erste Buch war ja die Candidate Journey und da habe ich gesagt, okay, das ist ja von Erstkontaktaufnahme bis Arbeitsvertragsunterschrift und habe gesagt, das jetzt hört es ja nicht auf, jetzt wird es ja spannend. So, ja. Also dieses Buch beschreibt alles ab Arbeitsvertragsunterschrift bis Offboarding irgendwann, also wenn Menschen das Unternehmen wieder verlassen, aus welchem Grund auch immer. So, und diese ganzen Phasen, also es geht eigentlich los bei Pre-Onboarding. Also von Arbeitsvertragsunterschrift bis zum ersten Arbeitstag, da vergehen ja schon mal ein paar Wochen oder ein paar Monate. Und wenn du da keine gute Kommunikation betreibst oder vielleicht auch schon erste integrative Maßnahmen wie, komm, wir laden die mal zum Team-Event ein, komm, wir machen mal virtuelle Sessions, um die Menschen mal kennenzulernen und vielleicht sogar schon erste Möglichkeiten, um sich auf die Fachlichkeit einzurichten, die mich da erwartet in Zukunft mit einer mobilen App, whatever, ja, so. Das ist schon mal die erste Phase, wo ganz viel Unfug getrieben wird oder nichts gemacht wird. Und dann wundern sich die Unternehmen, warum ich Frühfluktuation habe. Warum ist das wichtig? Spezialisten, Talente haben heute, wenn sie sich verändern wollen und gefragt sind am Markt, haben in der Regel ja nicht mit einem Arbeitgeber oder einem potenziellen Arbeitgeber gesprochen, sondern wahrscheinlich mit mehreren. Und die Wechselkosten in dieser Phase für diese Talente, für diese Spezialisten sind relativ gering. Und wenn du keinen guten Job machst als Arbeitgeber, also derjenige, der die Arbeitsvertragsunterschrift dann tatsächlich bekommen hat, in dieser Phase, dann fragt sich das Talent doch, ey, war das eigentlich eine gute Entscheidung, dahin zu gehen? Ich höre nichts von denen, die melden sich gar nicht bei mir. Ist das, was die mir in der Candidate Journey da erzählt haben, in den Gesprächen, ist das wirklich die gelebte Kultur? Also wenn das jetzt schon nicht funktioniert, wie soll das nur werden, wenn ich mal da bin? Und dann kommt der nächste Punkt, Onboarding Tag 1. Ich sag, das ist schon immer Tag der Reality, ja. Wenn du den verkackst, hast du ein Riesenproblem. Ja, also das ist wie Dog und Pony Show, dann musst du liefern. Und das geht mit so Kleinigkeiten los wie, hey, wenn die Führungskraft nicht da ist und dich persönlich begrüßt, dann weißt du schon genau, wie der Hase läuft in dem Laden. Ja. Und das sind einfach, es gibt so ein paar, oder wenn du in die Rezeption reinkommst, da, wenn da eine Person sitzt und dich nicht mit dem Namen begrüßen kann, dann weißt du auch, wie das da läuft.
Ja.
Da gibt's alles so feine Sachen. Ist dein Arbeitsplatz richtig eingerichtet? Hast du Zugang zu den IT-Systemen? Das sind ja heute alles keine Themen mehr, die schwierig sind, sondern es geht um Kümmern. Ja? Hast du einen Buddy, der dir zur Seite gestellt wird und dich vielleicht so ein bisschen da an die Gepflogenheiten im Unternehmen insgesamt einführt? Und. Und dann auch so, wie sind die ersten 2-3 Wochen eigentlich gestaltet? Ja, kriegst du Feedbackgespräche, kriegst du schon sofort Team-Events oder Team-Meetings, wo du dran teilnehmen darfst. Es ist mannigfaltig. Und all das ist in dem Buch beschrieben, damit du schon direkt am Anfang merkst, eigentlich ist das ganze Thema kein Employee-Journey-Thema, sondern es ist ein Führungskräftethema.
Ja.
Weil die sind dafür verantwortlich. Und es ist übrigens auch kein isoliertes HR-Thema. Sondern es ist ein Führungsthema und wenn da das Mindset nicht für da ist, dass du das richtig geil machst, gerade am Anfang, ja mein Gott, wie soll es dann funktionieren?
Das kann ich auch, das unterschreibe ich mit allem, was ich habe, ne? Und das versetzt einen dann selber zurück, so in die Zeiten, wo man eine Firma übernommen hat, HR-seitig, wo, keine Ahnung, Startup, 40, 50 Leute, Stefan, wir wollen den nächsten Step gehen, bis 150. Ja, wie funktioniert denn hier das, das und das? Und dann fängst du immer bei Tag 1 an. Und diese Phase davor, dieses Pre-Boarding, ich glaube, das ist noch ein sehr unterschätzter Erfolgsfaktor, ne? Das lerne ich auch immer wieder, wenn ich mit dem Arthur Reich bei mir Recruiting Basics mache und wir dann da sozusagen das Thema Recruiting, Talent Acquisition mehr in den Fokus rücken, dass dieses Thema Pre-Boarding, Onboarding mittlerweile einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Und das ist auch gut so. Aber auch das, korrigier mich lieber Hans-Heinz, aber das ist ja auch kein wirkliches Erkenntnisproblem mehr, ne? Das ist ja ein reines Umsetzungsproblem, ja. Das auf einmal ist 1. Oktober, auf einmal fangen Stefan und Hans Eins gleichzeitig bei uns an, oh, da ist ja auch noch ein Feiertag, wie wollen wir das denn jetzt gestalten, ne? Und meistens ist die Vertragsunterschrift, von der du gesprochen hast, die ist ja manchmal schon ein halbes Jahr davor, ne? Also es gibt ja in Deutschland verrückte Arbeitskonstrukte, wo du 6 Monate Kündigungsfrist hast, manche sprechen da auch von Freiheitsentzug, da musst du 6 Monate auf eine Person warten und ich habe das tatsächlich in Kontexten erlebt, wo ich dann gesagt habe, wir müssen doch jetzt an dieser Person dranbleiben. Können wir die nicht zum Team-Event einladen? Nee, Stefan, der steht ja noch gar nicht bei uns auf der Payroll. Und da habe ich gesagt, und das ist ein Argument. Ich meine, wir haben jetzt mit dem intensive Gespräche geführt. Wir haben da bestimmt einen ganzen Personenarbeitstag reingestopft. Das war richtig teuer für uns, weil C-Level, leitende Stufen waren alle mit drin. Das war für den Menschen auch selber sehr, sehr herausfordernd und zeitlich auch sehr, sehr aufwendig. Urlaubstage, dies und das, ne? Dann vielleicht sogar noch Arbeitsproben mit eingebaut. Das ist jetzt bei Führungskräften eher ungewöhnlich. Aber ja, man
dann
macht
ja das Assessment Center und so, da ist der Einsatz auch horrend, ne? Also
da ist der Einsatz auch horrend. Ne? Genau, das kostet Zeit und Kohle und zwar ohne Ende. Und dann nicht mit den Leuten im Austausch stehen, liebe Führungskraft, das ist Quatsch. Und den entscheidendsten Punkt, den du gerade für mich gesetzt hast, auch für meine Zuhörer, ist, es ist nicht losgelöst voneinander. Liebe Führungskräfte da draußen, liebe HRler, streckt eure Köpfe in dem Moment zusammen, wo der Vertrag unterzeichnet ist. Macht euch daraus ein kleines Erfolgsthema, so nach dem Motto eben kurz anstoßen mit einem Getränk eurer Wahl. Yes, wir haben diesen Kandidaten für uns gewinnen können. Warum auch immer, kurz reflektieren. Ich glaube, wir haben da und da gut gepunktet. Man kann auch mal nachfragen, ne? So nach dem Motto, ja, Hans-Heinz, du hast davon... Du hast davon 3 Angeboten gesprochen. Warum hast du dich, also wir freuen uns, aber warum hast du dich jetzt für uns entschieden? Was waren denn so die 1, 2 Knackpunkte, ne? Und da schon, und hat ja auch viel mit Experience dann zu tun. Und das sind dann oftmals weniger die harten Faktenentscheidungen, weil das ist meistens vorher schon irgendwie so, Hygienefaktoren sind vorher schon alle abgehakt. Und dann bist du bei den emotionalen Faktoren und dann musst du eine Bindung, die du im Recruiting aufgebaut hast, sagst du ganz richtig, die muss dann als gemeinschaftliches Collaboration-Werk muss das dann weitergeführt werden, auch über den ersten Tag hinaus. Aber dieser, weißt du, dieser Bruch zwischen einer Perfect Recruiting-Journey und dann dem ersten Tag, das beobachte ich noch so häufig, das ist dann ein Abfall von 100 auf 0 und dann sind die Leute so dermaßen abgefuckt, dass die doch idealerweise einfach nur noch ihren Telefonhörer in die Hand nehmen und beim anderen Arbeitgeber anrufen, wo auch ein Angebot auf dem Tisch lag und sagt, das läuft hier nicht beim Stefan, kann ich zu dir kommen, Hans-Heinz? Ja.
Lass mich nochmal ein Thema aufgreifen, was du gerade gesagt hast mit der Erhebung. Warum sind die eigentlich zu dir gekommen? Weil das ist ja pures Gold. Pures Gold auch wieder für deine Candidate Journey. Also wenn du nach Berufsgruppen das einteilen kannst irgendwann und dann hier Stichwort, liebe HRler, die Analysen müsst ihr natürlich machen. Also ja. Sträflich, wenn ihr diese Analysen nicht macht, ja, eine sträfliche Unterlassung. Denn wenn ihr dann wisst, nach Talentgruppen, was auch immer ihr gerade sucht, warum sind die eigentlich zu euch gekommen? Was waren die entscheidenden Parameter, warum die gesagt haben, das hat mich getriggert und deswegen bin ich zu euch gekommen? Das müsst ihr natürlich wieder in die Candidate Journey einfließen lassen. Und jetzt verstehst du auch, Stefan, warum ich diese beiden Bücher geschrieben habe, weil du kannst es irgendwann im Sinne der Arbeitgeberattraktivität, also dieser Magnetfunktion, von der du vorhin gesprochen hast, du kannst es eben nicht mehr voneinander trennen. Und es ist so wertvoll, wenn du diese Erhebungen machst, diese Daten erhebst und auch natürlich auch qualitative Interviews führst mit Leuten, die bei dir anfangen. Warum sind sie eigentlich zu dir gekommen?
Recruiting ist oft teuer und unflexibel und oft einfach nur mühsam. Kennst du, oder? Mit StepStone All Jobs gibt's jetzt ein Komplettpaket, das diesen Aufwand endlich schlau löst. Ein Jahrespaket, mit dem du alle deine Stellen online hast, solange bis sie besetzt sind. Keine Einzelbuchung mehr, kein Nachschieben mehr, kein Chaos mehr. Und das Beste, bis zu 75% weniger Kosten pro Bewerbung. Volle Transparenz, volle Planungssicherheit, das ist Recruiting, wie es sein sollte. Einfach, klar, planbar. Klingt interessant? Dann schau vorbei unter stepstone.de/alljobs oder klick auf den Link in den Shownotes. Eigentlich eine super einfache Fragestellung, ne? Wir machen das doch, wenn man vom Berufskontext
diese Systematik aufzubauen. Das ist auch, das ist ja kein Erkenntnisproblem, das ist ein Umsetzungsproblem. Diese Disziplin zu haben, alle, die hier anfangen, Teil des Onboardings oder vielleicht schon des Preboardings-Prozesses, ist es, diese Fragen zu stellen und systematisch zu erheben und auszuwerten und dann auch dem Management spiegeln. Ja, den Fachbereichsverantwortlichen. Hey, fürs nächste Kennenlerngespräch habe ich einen Tipp für dich. Hier sind die drei entscheidenden Faktoren, die du nennen musst oder die du spielen musst, damit die Leute zu dir kommen. Weil wir HR, wir machen das ja nicht für uns, wir machen es für dich, mein Freund.
Mhm, ganz genau. Ja, das ist ein guter Ball, den du quasi ins Feld der HRler von uns auch nochmal gespielt hast, ne? Weil da ist, glaube ich, auch, und du hast es eingangs bei den Führungskräften oder der Organisation gesagt, das ist dann die Angst vor den Führungskräften, da könnte ja irgendwie Gegenwind kommen oder so, ne? So nach dem Motto, das habe ich doch gemacht, Stefan, das mache ich doch immer so. Und dann sich, aber das wirklich mal mit Daten auch zu hinterlegen, selbst wenn es eine kleine Organisation ist und du vielleicht nur 2, 3 Onboardings oder Arbeitsverträge im Quartal hast, selbst das ist so stichhaltig und du sagst es richtig, es muss gemacht werden, um dann diese Daten auch für sich sprechen zu lassen, ne? Und das dann auch wirklich die eigenen Emotionen da rausnehmen, wenn dann zum Beispiel auch kommt, ja Stefan, also im Grunde genommen hast du mich überzeugt, hierher zu kommen und nicht die Führungskraft. Auch das muss eine Führungskraft dann wissen und das muss man dann spielen. Da muss man vielleicht nochmal Skip Level spielen und nochmal eine andere Führungskraft mit reinholen. Aber ich bin da grundsätzlich auch voll bei dir, dass das halt ein Rahmenfaktor ist und dass du sofort schnallst, auch schon in Recruiting-Prozessen, wie der Hase in der Organisation eigentlich läuft. Also das ist, das spielt sich auf einer unbewussten Ebene bei uns auch als KandidatInnen ab, aber das schnallen wir doch sofort. Und wenn wir das doch wissen als HR und Führungskraft, können wir das doch anders bespielen und schaffen damit halt Momente, die dann wirklich auch entscheiden über, ja, ich fange da an oder ich fange da nicht an.
Ja, also ich sehe da HR in der Rolle natürlich als Unterstützer, aber eigentlich muss das von der fachbereichsverantwortlichen Person kommen, ja, also die disziplinarische Führungskraft in der Zukunft. Wir haben übrigens das ganze Thema Erfolgsmessung für jede einzelne Journey-Phase in dem Buch nochmal explizit mit Kennzahlen, KPI, die du eigentlich erheben kannst oder wie du auch qualitative Befragungen machst. Das ist alles in dem Buch drin. Also es ist sehr, sehr praxisorientiert, ja. Vielleicht mal, wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, vielleicht ist das auch noch einer deiner nächsten Fragen. Wir sind dann nach dem Onboarding quasi dann auch, haben uns angeguckt, wie erzeugst du eigentlich wirklich Mitarbeiterbindung? Ja. Mhm. Ich war total überrascht, wie viel wissenschaftliche Studien arbeiten es nur allein zu dem Thema gibt. Und dann auch die Variation und die Themen, die damit reinspielen, wie Engagement, Wohlbefinden, Zufriedenheit. Das sind alles unterschiedliche Faktoren, die dabei alle irgendwo mit reinspielen. Und habe mir das gut angeguckt und mir ist aufgefallen, dass es eben so ein paar Themen gibt, die stärker einzahlen in das Thema als andere. Und ist eigentlich auch egal, in welche wissenschaftliche Ausarbeitung du in den letzten 10 Jahren reinguckst, es ist eigentlich immer dasselbe. Da herrscht ja auch so ein bisschen, glaube ich, bei Führungskräften so das Meinungsbild, ja, die sind gekommen wegen dem Geld und die gehen auch wieder wegen dem Geld. Das stimmt aber gar nicht. Der Punkt ist, wenn du an so ein paar Themen arbeitest in der heutigen Zeit, wie Wertschätzung, auf Augenhöhe miteinander arbeiten, eine gute Integration im Team. Stimmung im Team ist einer der Hauptgründe, warum Leute das Unternehmen verlassen. Meine Zusammenarbeit mit der Führungskraft, wie verstehe ich mich mit meiner Führungskraft, ist ein absoluter Killer. Ja, wenn das nicht gut ist, hauen die Leute ab.
Ja.
Und was genauso wichtig ist heute, ist dieses Thema Sinn stiften. Und damit meine ich nicht diesen Purpose-Quatsch, ja, sondern wirklich Sinn im Sinne von, welchen Beitrag liefert meine Arbeit, die ich ja jeden Tag erbringe, für das Gesamtkonstrukt des Unternehmens, unseres Bereiches, whatever, Und das ist ja letzten Endes auch, wenn ich das klar mache, ist es auch wieder eine Art der Wertschätzung. Und so greift ein Thema in das andere. Und am Ende des Tages, was total wichtig ist, ist Aus- und Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten. Und das ist nicht immer, dass du aus einem Spezialisten eine Führungskraft machst, weil es gibt genauso geile Fachkarrieren heute. Du brauchst keine Führungskarriere mehr. Übrigens auch nicht, um dasselbe Geld zu verdienen, by the way, ja. Gerade im Zeitalter von KI und so, also ne, Führungskarriere, im Gegenteil, du hast doch den ganzen Stress mit disziplinarischer Führung und so weiter. Also, man muss das heute nicht mehr machen. Aber diese Idee zu haben, wie bringe ich Menschen von A nach B im Sinne einer kontinuierlichen Entwicklung und lass das auch nicht abreißen, nur weil ich denen jetzt einmal im Jahr eine Aus- und Weiterbildung bezahlt habe. All das, das ist dann in dieser Phase Bindung und Entwicklung. Und dann darauf aufbauen, kommt noch das Offboarding. Weil da wird auch total viel falsch gemacht. Da kannst du auch nochmal ganz viele Erkenntnisse gewinnen. Ja, warum verlassen uns die Menschen denn jetzt letzten Endes? Und wenn sie es dann tun, wie führst du eigentlich Trennungsgespräche? Ja, wie könntest du zum Beispiel mit intelligenten Modellen wie Alumni, ja, Alumni-Modellen Menschen auch nach dem Verlassen unseres Unternehmens noch an dich binden und so auch wieder dafür sorgen, dass die vielleicht woanders positiv über dich berichten und du darüber wieder andere Talente vielleicht attrahierst. Also diese ganze Reise haben wir im Detail beschrieben, was du alles machen kannst.
Das müssten ja 5000 Seiten sein.
Es sind 200, weil wir es sehr komprimiert haben. Ja.
Das ist gut.
Es sind auch unglaublich viel Literaturverweise drin, ja, zu zum Beispiel diesen ganzen Studien, von denen ich jetzt gerade erzählt habe, um sich das dann auch nochmal belegen zu lassen, sozusagen von dem, was wir da reingeschrieben haben. Es ist nicht so schwer. Es ist nicht so schwer. Und es ist am Ende des Tages ja auch immer eine Frage der individuellen Umsetzung. Zum Beispiel bei dem ganzen Thema Unternehmenskultur, ne? Da ist mein Mantra ja, eigentlich brauchst du eine nicht kopierbare Kultur. So, die muss so einzigartig auf dein Unternehmen zugeschnitten sein, dass du dich differenzierst von deinen regionalen, branchenbezogenen, internationalen Wettbewerbern. Wie machst du das? Ja, das musst du natürlich aus dem Inneren des Unternehmens kommen. Was sind diese differenzierenden Faktoren? Ich beschreibe in dem Buch ja nur, dass man das braucht. Ich kann aber keinem Unternehmen in einem Buch erklären, was sind letzten Endes diese Faktoren, sondern man muss sich hinsetzen und muss mal ein bisschen Gehirnschmalz anstrengen und dann mal darüber nachzudenken, was sind denn diese Faktoren, ja? Also wie bin ich als, ich sag mal, Mittelständler im Sauerland, ja, der 10 andere Unternehmen hier im selben Ort hat, wie bin ich in der Lage, mich da wirklich zu differenzieren? Und dann nicht hier so mit 0815 Klamotten, sondern wirklich differenzieren. Und das ist anstrengend und das ist natürlich eine absolute Aufgabe für die Führungskräfte, das zu tun.
Absolut. Und da hilft es enorm, um ein bisschen auch auf die Zeit zu achten. Du kennst ja meinen Podcast. Bei mir sind es immer so 25 bis 30 Minuten. Und ich glaube, wir haben tatsächlich den Nukleus deines Buches auch, wie ich finde, wunderbar herausgearbeitet. Und ich glaube auch, hier bin ich wieder an einem Punkt, wo ich dem Ralf Lannwehr auch sehr unterstütze, indem er sagt, liebe PersonalerInnen, schaut euch den ganzen Scheiß doch mal in Ruhe an. So das Thema Data Literacy, ne, der bringt es auch immer sehr pointiert runter und nutzt da auch manchmal sehr, sehr schöne Worte, wie ich finde, dass es auch einfach bei den Leuten ankommt. Ne? Also nicht jedem Trend irgendwie auferlegen. Wir haben, Hans Heinz hat es auch heute nochmal rausgebracht und wir packen es auch in die Shownotes rein. Wir haben so viele Studien, wir haben so viel Material, wir wissen eigentlich alles. Wir stehen uns als Organisation und als Führungskräfte, aber mit unserem eigenen Wissen stehen wir uns selber im Wege, um Organisationen erfolgreich von anderen zu unterscheiden. Und da geht es manchmal gar nicht so sehr um die ganz großen USPs oder das Produkt, was du hast, sondern es sind manchmal wirklich auch für Menschen nur Nuancen, die es ausmachen. Das ist dann vielleicht der Tag Homeoffice mehr oder das ist der Moment der Flexibilität. Ja, ich muss meine Frau unterstützen mit dem Thema Kinderbetreuung oder so, ne, je nach Modell. Ja. Da als Arbeitgeber von vornherein zu sagen, hey, bei uns bist du da gut aufgehoben, weil wir bieten dir das, das und das. Und das natürlich auf eine authentische Art und Weise. Idealerweise machen die Führungskräfte das vor. Dann bist du schon in einem Game-Changer-Moment, ne, von dem du auch am Anfang gesprochen hast. Und Ja, genau. Das ist im Kopf. Das ist Haltung. Das ist Einstellung. Und das merken die Leute auch sofort. Und dann brauchst du nicht den Obstkorb, der viel gescholten ist. Dann brauchst du nicht den Watercooler. Dann brauchst du solche Dinge nicht, sondern das ist einfach klar auch für die Leute, wenn du es im Prozess gut ansetzt und wenn du es dann in der Employee Journey konsequent und authentisch durchziehst. Ich glaube, das ist Disziplin ist entscheidend. Ja.
Absolut. Bin voll bei dir.
Und weil ich finde, dass dieses Buch von Hans Heinz wirklich in jedes HR-Bücherregal gehört, verlosen wir ein Exemplar von Die perfekte Employee Journey und Experience. Du musst dafür gar nicht viel machen, sondern melde dich einfach bei mir. First come, first serve. Auf bald im Ja-Klar-Podcast. Hans Heinz, vielen Dank. Ich freue mich auf das E-Book. Ich schmücke auf jeden Fall da rein. Für mich sind da natürlich viele Dinge dabei, die ich alle so schon ganz gut kenne. Aber trotzdem wird da auch für mich der ein oder andere Erkenntnisgewinn dazu sein. Da freue ich mich drauf und hoffentlich auf bald mal wieder im Ja-Klar-Podcast, Hans Heinz. Danke dir.
Wunderbar. Vielen lieben Dank dafür, dass ich dabei sein durfte.
Ja, natürlich. Sehr gerne. Ciao, ciao.
Dann ciao.
Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Hat dir diese Episode auch so gut gefallen? Dann freue ich mich über dein Feedback, eine Bewertung und das Teilen mit deiner Community. Die nächste Episode, ja klar, nächste Woche Donnerstag. Bleib dran für spannende Gäste und tiefgehende Insights rund um HR, Kommunikation und Führungsthemen. Auf bald!